Wir bringen Ihnen heute Abend Das Totenschiff. Ein Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Traven.
Traven? B. Traven, bitte.
Der Name steht für sich mit dieser Abkürzung B. Traven. Man sollte ihn als englischen, skandinavischen, französischen, vielleicht deutschen Namen verstehen, aber er sollte gleichzeitig auch ein Geheimnis bleiben.
B. Traven, Geburtsdatum unbekannt, gestorben am 26. März 1969. Seine Werke scheinen heutzutage ja nicht mehr so häufig gelesen zu werden wie noch in den 70er Jahren. Trotzdem gilt er von den Auflagezahlen her immer noch als einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Schriftsteller überhaupt. Dabei ist nicht einmal sicher, wer sich genau hinter dem Pseudonym verbirgt. Um den Namen B. Traven ranken sich unzählige Mythen. Heute wird der Maschinenschlosser und Gewerkschaftler Otto Feige hinter der Figur Traven vermutet. Doch erste Spuren hinterlässt er erst unter dem Pseudonym Red Marut. Red war in Deutschland zuerst Schauspieler, Regisseur, dann Redakteur und Revolutionär. Dann jahrelang auf der Flucht, Heimat und staatenlos. Schließlich wurde er als B. Traven in Mexiko ein weltbekannter Autor von Bestsellern. Travens inoffizielle literarische Sprache war Deutsch, obwohl er Zeit seines Lebens behauptete, US-Amerikaner skandinavischer Abstammung zu sein. Sein Englisch sprach er jedoch mit typisch deutschem Akzent. Aber wer war dieser Mensch wirklich, der in seinen Büchern das Land Mexiko und seine Menschen so überzeugend lebendig werden ließ? Über die Anfänge von Travens abenteuerlichem Leben kann nur spekuliert werden. Laut dem Biografen Jan-Christoph Hausschild wurde B. Traven als Hermann Albert Otto Max Feige am 23. Februar 1882 im brandenburgischen Schwibus, dem heutigen Świebodzin in Polen, geboren. Von 1896 bis 1900 absolvierte er eine Ausbildung zum Maschinenschlosser. Von 1904 bis 1906 arbeitete er in Magdeburg und war dort Kandidat des Metallarbeiterverbands. Im Sommer 1906 wurde er zum Geschäftsführer der Gelsenkirchener Verwaltungsstelle des Deutschen Metallarbeiterverbands berufen. Im Herbst 1907 aber kündigte er seine Anstellung und verwandelte sich in den Schauspieler Red Marut aus San Francisco. Er machte sich dabei den Umstand zunutze, dass bei dem Erdbeben in Kalifornien von 1906 nahezu alle behördlichen Akten und Urkunden vernichtet worden waren. Seine Abstammung war damit rätselhaft verschleiert. Im neuen Theateralmanach des Jahres 1908 wird Red Marut als Schauspieler und Regisseur genannt. In den Folgejahren tingelte er durch die Theaterprovinz und versuchte sich auch als Autor von Kurzgeschichten und Erzählungen in kleinen Provinzzeitungen. Angesichts des Ersten Weltkriegs radikalisierte sich Marut politisch und gab seit 1917 in München die individualanarchistische und radikalpazifistische Zeitschrift Der Ziegelbrenner heraus. Während der Münchner Räterepublik im Frühjahr 1919 übernahm Marut das Amt eines Chefzensors und war die treibende Kraft bei der geplanten Sozialisierung der Presse. Als am 1. Mai 1919 Regierungstruppen und Freikorpsverbände mit der Niederschlagung der Räteherrschaft begannen, wurde er als Rädelsführer verhaftet. Kurz vor der Verurteilung durch ein Feldgericht konnte er aber fliehen und lebte seitdem mit wechselnden Stationen im Untergrund. Im Sommer 1924 gelang ihm dann schließlich die Einreise in Mexiko. 6 Jahre später wurde er dort als US-amerikanischer Staatsbürger mit dem Namen Traven Torsvan offiziell registriert. In seiner neuen Heimat machte er sich daran, zukünftig unter dem Pseudonym B. Traven Romane und Kurzgeschichten zu veröffentlichen. Unter diesem Namen erschien im Frühjahr 1925 die Erzählung Die Baumwollpflücker.
Es trägt der Bürger meine Gabe, der Millionär, der Präsident. Doch ich, der Lumpke Pflücker, habe in der Tasche keinen Cent.
Jahrelang führte Traven in Mexiko ein einfaches und von Armut geprägtes Leben. Mehrere Reisen in den damals noch wenig erschlossenen mexikanischen Bundesstaat Chiapas verschlangen seine Autorenhonorare aus Deutschland. Als jedoch die Baumwollpflücker in mehreren Büchern veröffentlicht wurden, entwickelten sie sich schnell zum weltweiten Bestseller. Daran anknüpfend erschienen in den nächsten 4 Jahren weitere 4 Romane, ein Erzählungsband und ein Reisebericht. Darunter auch Travens berühmteste Werke »Das Totenschiff« von 1926, »Der Schatz der Sierra Madre« von 1927 und »Die Weiße Rose« von 1928. In einem Stil, der heute ein wenig an Chick London erinnert, beschrieb Traven in allen seinen Geschichten das harte Leben der einfachen Menschen in Mexiko, ihren Kampf ums Überleben und vor allem gegen die Ausbeutung. Mit großem Verständnis für die indigene Bevölkerung schildern diese Romane den Vorabend und die Anfänge der mexikanischen Revolution und den Befreiungskampf der Arbeiter in den Monterias, den Holzfällerlagern im abgelegenen und feuchtheißen Dschungel des Südens.
Nahe dem Ort Chalchihuistan, in einer Siedlung kleiner, unabhängiger indianischer Bauern, die den Namen Cuixin hatte, lebte auf seinem Ranchito der Tzotzil-Indianer Candido Castro mit seiner Frau Marcelina de las Casas und seinen beiden Söhnchen Angelino und Pedrito. Der kleine Hof, den Candido bewirtschaftete, besaß etwa 2,5 Hektar Land, das trocken, dürr und steinig war und mit viel Mühe und Fleiß bebaut werden musste, sollte er die Familie ernähren. Große Domänenbesitzer, Finqueros, der beiden Distrikte Jovel und Chilum, versuchten häufig mit verlockenden Versprechungen, Candido zu veranlassen, sich mit seiner ganzen Familie als Peon auf einer der Fincas anzusiedeln und seinen ärmlichen und verelendeten Ranchito als nutzloses Gut aufzugeben. Die Finqueros, ständig auf der Suche nach neuen Familien, die unentbehrlich als Arbeitskräfte auf den Fincas sind, waren nicht immer sehr wählerisch hinsichtlich der Mittel, die angewendet wurden, um indianische Familien aus unabhängigen Dörfern und Siedlungen zu ködern. Nicht selten geschah es, dass Finqueros um den Besitz solcher Familien stritten, als wären sie unmarkierte, entlaufene Kälber, auf die ein jeder Finquero der Region Anspruch zu haben glaubte. Die Jefes Politicos, politische Oberhäupter und Vertreter des Diktators in den Distrikten, sowie alle übrigen Behörden waren dabei stets auf Seiten der mächtigen und reichen Finqueros. Natürlich gelang es den Behörden, eine unabhängige indianische Familie ihres Bodens zu enteignen, sei es durch Ungültigkeitserklärung ihrer Besitzrechte oder sei es durch Mittel, die in jeder Hinsicht Verbrechen gleichkamen. So wurde die entrechtete Familie einem Finquero als Eigentum übergeben. Der Finquero übernahm die Schulden jener Familie und bezahlte die hohen Geldstrafen, die einem oder mehreren Mitgliedern der Familie auferlegt worden waren, für irgendwelche Vergehen, die sie wirklich begangen hatten oder deren man sie ungerechterweise anschuldigte. Geldstrafen, die zu keinem anderen Zweck auferlegt wurden, als die Familie so zu verschulden, dass irgendein Finquero, der sich bereit erklärte, die Schulden zu übernehmen, die Familie als Leibeigene seiner Finca erwerben konnte.
Das war ein Ausschnitt aus »Die Rebellion der Gehängten« von 1936. Das Buch ist Teil des Coaba-Zyklus, der B. Traven über Jahre weltweit berühmt machte. Nach dem Zweiten Weltkrieg war Traven ein weltbekannter Autor mit Millionenauflagen und wurde regelrecht von Journalisten belagert, die sein Geheimnis lüften wollten und so den scheuen Autor, der seine deutschen biografischen Spuren immer noch öffentlich leugnete, in Panik versetzten. Als Traven am 26. März 1969 starb, war sein Name in allen Gesellschaftsschichten ein Begriff. Auf seinen Wunsch hin wurde seine Asche von einem Flugzeug über den Regenwäldern von Chiapas verstreut. Traven ermächtigte seine Witwe testamentarisch, die Identität von Red Marut und B. Traven nun öffentlich zu bestätigen, nachdem er sie Zeit seines Lebens abgeleugnet hatte. Seitdem haben sich unzählige Forscherinnen und Forscher damit beschäftigt, seine wahre Identität zu finden, bis hin zur Verbindung zum Maschinenschlosser Otto Feige. Diese erst 2010 postulierte Theorie gilt heute weitestgehend als bestätigt. Aber dennoch bleibt die Person B. Traven so rätselhaft, wie der Autor sich das wohl gewünscht hat. Am Ende sind es seine zahlreichen Werke, die auch heute noch begeistern und den Menschen hinter seinem Schaffen verschwinden lassen.
Ich fühle mich als ein Körnchen im Sande, aus dem die Erde besteht. Meine Werke sind wichtig. Eine Person ist unwichtig.